HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Proprio di fronte alla benzina, che è quasi nel centro.
Ich war direkt vor der Tankstelle. Fast in der Ortsmitte hat sich die Erde geteilt. Und dabei ist ein Haus runtergekracht. Da war auch ein Auto. Es war schrecklich. Und das zweite Beben war sehr stark. Wie eine Bombe.
La seconda è stata fortissima, è proprio una bomba.
Abbiamo visto i danni veramente pesanti.
Wir haben wirklich schwerwiegende Schäden gesehen in diesen Orten, die auch die Kulturgüter treffen, die Kirchen, die ausgesprochen schwer getroffen wurden, und die Altstädte.
Stellen Sie sich vor, Italien wäre ein Keks und Sie drücken den Keks an den Rändern nach unten. Im unteren Teil des Kekses wird er zusammengedrückt, da passiert nichts. Im oberen Teil kommt es zum Bruch.
Nella parte superiore avviene la frattura.
Noi ricostruiremo tutto.
Wir werden alles wieder aufbauen. Wir bauen nicht nur Häuser oder Behelfsunterkünfte auf. Wir bauen die Kirchen wieder auf. Denn Norcia ohne Kirchen heißt Norcia ohne Identität. Wir bauen das touristische und wirtschaftliche Umfeld wieder auf. Denn ein Schlafzimmer alleine reicht nicht aus, um zu leben.
Es sind schlimme Stunden für Italien. Die Erde bebt und die Beben dehnen sich aus. Die jüngsten Erschütterungen vom vergangenen Wochenende könnten den Untergrund sogar noch instabiler gemacht haben. Und das in einer Region, wo das kulturelle Herz des Landes schlägt, wo die vielen Kunstschätze, Kirchen und alte, bezaubernde Ortskerne auf engem Raum versammelt sind und zusammen mit der Landschaft den Zauber und die Schönheit des Landes definieren. Uns alle, jeden nimmt das mit, der die Bilder sieht und die Berichte hört, die Verzweiflung der obdachlos gewordenen Menschen, die Hoffnungslosigkeit, die aus ihren Interviews spricht, haben wir in Mittelitalien auf diesem unsicheren Grund überhaupt noch eine Zukunft? Lohnt sich der Wiederaufbau dort, wenn morgen schon ein neuer Erdstoß alles in Trümmer legen könnte? Natürlich versucht der italienische Ministerpräsident, seinen Landsleuten Mut zuzusprechen. Hilfe, wann und wo es nötig sein mag, hat auch die Kanzlerin durch ihren Regierungssprecher zusagen lassen. Erste Schätzungen für den Wiederaufbau belaufen sich auf über 7 Milliarden Euro. Aber tatsächlich weiß keiner genau, wie es weitergehen soll. In Mittelitalien sind nämlich auch Gebäude zerstört, die bisher standhielten und eigentlich als erdbebensicher galten. Deshalb muss alles auf den Prüfstand. Was bisher richtig gemacht wurde und was falsch. Das versuchen wir jetzt in dieser Ausgabe des Tags. Gefährdete Schönheit, Italien nach dem Beben. Aus Rom berichtet Nikolaus Nützel.
Weit über 1000 Erdstöße sind nach dem schweren Beben vom Sonntag gemessen worden. Rund 20 davon hatten eine Stärke von mehr als 4 und gelten damit als vergleichsweise kräftig. Und Fachleute befürchten, dass sich die Nachbeben noch eine ganze Zeit fortsetzen könnten. Alberto Michelini vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie muss bei der Frage, wie es weitergeht, nicht lange nachdenken. Die Antwort ist sehr einfach. Wir haben erst seit ein paar Tagen ein Erdbeben der Stärke 6,5 hinter uns. Deswegen sind weitere Stöße zu erwarten, durchaus in einer Stärke zwischen 4 und 5. Aber wir können auch einen höheren Wert nicht ausschließen. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi ist in die Erdbebenregion gefahren, um sich selbst ein Bild von den Zerstörungen zu machen. Er wiederholt immer wieder, dass alles wieder aufgebaut werden soll, auch wenn viele Italiener diesem Versprechen nicht recht glauben mögen. Aber Renzi versucht auch bei einem anderen Thema Zuversicht zu verbreiten. Der Staat werde alles tun, damit die Ortschaften, die jetzt geräumt worden sind, nicht zum Ziel von Räubern und Plünderern werden, sagt er. Wir müssen auch mehr Sicherheitskräfte vor Ort bringen, denn eine der Sorgen der Menschen ist es ja, dass sie sagen, ihr wollt, dass wir unsere Häuser verlassen, aber wer garantiert uns, dass die Gegend hinterher bewacht wird? Deswegen brauchen wir mehr Ordnungskräfte und Präsenz des Staates. Gleichzeitig wird auch immer deutlicher, welche Schäden an Kulturgütern entstanden sind. Unter den schwer getroffenen Orten wie Norcia, Visso, Ussita oder Preci hatten etliche die Auszeichnung, dass sie zu den Borghi più belli dell'Italia gehörten, also zu den schönsten Dörfern und Kleinstädten Italiens. Die Kriseneinheit des italienischen Kultusministeriums habe nach dem Beben alle Hände voll zu tun, sagt ihr Chef Fabio Carapezza. Es geht darum, die Schäden festzustellen. Es geht darum, gefährdete Kulturgüter in Sicherheit zu bringen. Ich möchte daran erinnern, dass wir mehr als 1300 Gegenstände in Sicherheit gebracht haben. Das heißt, es geht um eine gewaltige Anstrengung. Einerseits um das jeweilige Kulturgut zu retten und andererseits um Anregungen für einen Wiederaufbau zu geben. Aber auch andere Probleme, die im ersten Moment noch nicht im Vordergrund standen, werden immer drängender. Die von den Erdstößen getroffenen Gebiete sind sehr ländlich geprägt. Nach Angaben des italienischen Bauernverbandes sind rund 3000 landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Rund 100.000 Kühe, Schafe und Schweine müssten versorgt werden. Allerdings fehlt an vielen Stellen Wasser und Futter. Und auch viele Bauern sind aufgefordert worden, ihre Höfe zu verlassen. Was die meisten von ihnen aber nicht tun wollen. Auch den Landwirten hat die Regierung in Rom schnelle Hilfe zugesagt, ebenso wie den vielen 10.000 anderen Anwohnern, deren Häuser und Wohnungen beschädigt oder ganz zerstört wurden.
War also das jüngste Beben vom Wochenende eine Folge der Erdstöße im August? Professor Frederik Tillmann, als Seismologe untersuchen Sie am Deutschen Geoforschungsinstitut in Potsdam diese Zusammenhänge der Beben. Guten Abend.
Guten Abend.
Im Sommer war das Erdbeben weniger heftig als das jetzige über 2 Monate später. Verstärkt das eine Beben das nächste?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also das eine Beben regt weitere Beben an. Das hat man ja auch gesehen in den Nachbebensequenzen. Und normalerweise ist es so, also das große Beben passiert, es ändert sich die Spannung in der Kruste an vielen Stellen. Es wird abgebaut, wo das große Beben oder wo ein großes Beben stattfand. Aber an den Rändern dieses großen Bebens erhöht sich dann die Spannung und dann knistert es weiter. Und diese Nachbeben stoßen sich sozusagen gegenseitig an. Und manchmal ist es dann eben so, dass eines dieser Nachbeben sich doch zu einem größeren Beben auswächst und dann eben manchmal auch zu einem Beben, das größer ist als das, was ursprünglich das Auslösende war. Und also das haben wir jetzt in Italien gesehen.
Diese Beben, fasse ich das in das richtige Bild, wandern? Wenn man auf der Karte guckt, zum Beispiel nach Norden, Richtung der Stadt Perugia, es gab seit dem 24. August rund 18.000 Nachbeben, in den vergangenen Tagen allein über 1.000. Sind das Meereswellen? Können wir uns das so vorstellen?
Ja, also dieses Bild, dass sich etwas ausbreitet, ist schon nicht ganz falsch. Es sind keine Meereswellen, die ja doch sehr gut vorhersagbar sind. Wenn man eine Welle hat, dann kann man das sehen, wie sie sich weiter ausbreiten wird. Hier haben wir eher das Bild von vielleicht Dominosteinen, also diese Kette von Dominosteinen, die sich gegenseitig umstoßen. Und die stehen jetzt hier nicht in einer Kette, sondern stehen so ein bisschen wilder durcheinander. Man hat viele kleine Verwerfungen. Es gibt einige große Dominosteine, einige kleine. Und wenn eben einer umfällt, dann werden auch die in der Nachbarschaft so ein bisschen gewackelt. Und manche fallen eben dann um. Und so stoßen sie sich gegenseitig an. Aber es ist nicht so, dass sie sich wirklich wie eine Welle ausbreitet, wie die eigentliche seismische Welle vom Hauptbeben. Das ist dann wieder wie eine Wasserwelle. Sondern eher dieses Anstoßen oder vielleicht auch Billardkugeln oder sowas. Und das bleibt doch relativ begrenzt um das Hauptbeben rum. Aber weil eben eine das nächste anstößt, sieht es so aus, als ob sich diese Nachbebenwolke ausbreitet. Und das ist auch letztendlich so.
Um in Ihrem Bild zu bleiben, beim Domino fallen irgendwann alle Steine um. Wie ist denn das beim Erdbeben?
Ja, es fallen nicht alle Steine um, sondern also eine Verwerfung, also die Bruchfläche, wo die Erdbeben stattfindet, die sind meistens existieren schon vorher als Schwächezone und die können eine gewisse Spannung speichern und wenn diese Spannung zu groß wird, dann brechen sie. Aber auch nach einem großen Beben ist es so, dass nicht alle Spannung abgebaut ist, sondern dass es da kleine Lücken gibt, wo eben noch Spannung vorhanden ist und die dann übrig bleiben. Und diese Spannung kann sich auch anders als die Dominosteine, wenn die einmal umgefallen sind, dann sind sie umgefallen und bleiben da und fallen nicht wieder um. Aber in der, in der Erde, in der Kruste, baut sich ja diese Spannung dann auch wieder auf aufgrund der tektonischen Bewegung. Und es kann auch passieren, dass Dominosteine nur halb umfallen. Also das haben wir auch schon gesehen, dass eine Bruchfläche bricht ein bisschen und dann kann dieselbe Stelle nochmal brechen in relativ kurzer Zeit.
Aber dass so viele Nachbeben gezählt werden, ist das nicht auffällig? Wie kommt es denn zu solchen Sequenzen? Seit August 18.000 in den vergangenen Tagen, ich sagte es bereits, allein über 1.000. Ist das normal?
Ja, also die Zahl der Nachbeben hängt letztendlich davon ab, wie genau man misst. Und die Italiener haben ein recht dichtes Netz sowieso und haben sicherlich jetzt auch Stationen aufgebaut extra in der Gegend, um genau die Situation im Auge behalten zu können. Und man sagt so, wenn man eine Magnitude nach unten geht, dann nimmt man circa 10-mal so viele Beben auf. Und im Anspann hatten wir irgendwie gehört, dass es jetzt 20 Nachbeben über der Magnitude 4 gab. Also das ist auch schon relativ viel, aber jetzt für ein Beben, sagen wir, dieser Größe ist das absolut im normalen Bereich. Manche Beben haben eine größere Zahl von Nachbeben, andere weniger. Die flachen Beben haben meistens mehr, tiefe Beben haben meistens weniger. Da gibt es so ein paar Faustregeln, also das ist an sich nicht ungewöhnlich. Was ungewöhnlich ist in der Region, ist diese Sequenzen, dass nicht ein großes Beben von vielen Nachbeben gefolgt wird, sondern dass es eben auch dann mehrere große Beben gibt und die auch ja manchmal in der Größe zu wachsen scheinen. Das hatten wir 1997 in fast der gleichen Gegend auch schon mal gehabt, nur dass da das größte Beben nur, sage ich in Anführungszeichen, eine Magnitude von 6 erreicht hat.
Aber präzise vorhersehen können Sie solche Beben bisher nicht. Was fällt Ihnen dazu?
Ja, also es gibt zwei extreme Modelle, wie man sich diese Erdbeben oder die gegenseitige Erdbebenentstehung vorstellen kann. Eines ist, was ich schon erläutert habe, ein Beben stößt das nächste an und das ist dann so eine Kaskade und aus dieser Kaskade hat sozusagen jedes der einzelnen Beben hat eine gewisse kleine Chance, zu einem großen Beben zu werden. Wenn man viele kleine Beben hat, hat man auch eine höhere Chance für ein großes Beben. Wenn das wirklich so ist, dass diese großen Erdbeben nur ausgelöst werden sozusagen durch diesen gegenseitigen Anstoßeffekt, dann ist es eigentlich grundsätzlich nicht möglich, kurzfristige Vorhersagen zu machen, sondern dann kann man immer nur statistisch rangehen und sagen, wie wir es jetzt haben, sind wir gerade in so einer Sequenz, die Chance für ein größeres Beben ist erhöht. Deswegen schlafen ja auch die meisten Leute in der Region in Zelten oder bei Verwandten oder im Auto, obwohl das sicherlich auch sehr unbequem ist. Das ist die eine Sichtweise und dann gibt es eigentlich wenig Hoffnung. Die andere Sichtweise ist, dass sich große Beben ankündigen durch kleinere Bewegungen der Bruchfläche vorher, die auch aseismisch sein können oder eben mit sehr kleinen Erdbeben verbunden sein sind. Und das, die Hoffnung daraus schöpft sich aus Experimenten, die man im Labor gemacht hat, wo eben, wenn man nur eine einzelne klare Bruchfläche hat, dann kann man das beobachten, dass bevor es zum Knall kommt, es schon so eine gewisse Anzeichen gibt für Instabilität. Aber was sozusagen noch eine offene wissenschaftliche Frage ist, was passiert genau in der Erde? Und um das zu beantworten, muss man sehr nah rankommen ans Geschehen. Das heißt, dass man vielleicht auch mit Bohrlochsensoren arbeitet, mit einer sehr großen Zahl von Sensoren. Solche Nachbebensequenzen, wie sie jetzt auftreten, sehr genau auswertet, also diese 18.000 Erdbeben, da steckt auch unglaublich viel Information drin über den Erdbebenprozess. Oder sich sehr große Beben anguckt. Also obwohl diese Beben jetzt zerstörerisch waren, als Erdbeben gibt es noch Beben, die 100 oder auch 1.000 Mal größer sind. Und die sind dann an anderen tektonischen Stellen, aber dass man erstmal versucht, was passiert bei wirklich großen Beben, bevor wir verstehen können, was bei diesen auch großen, aber doch nicht ganz so großen Beben passiert.
Aber würden Sie sich auf die Aussage einlassen, das wird erstmal nicht aufhören, diese Serie von Beben, oder können Sie auch das nicht präzise sagen?
Ja, letztendlich hat der Kollege aus Italien, Herr Michelini, da vollständig recht. Also man kann mit Sicherheit sagen, dass es noch viele Nachbeben geben wird. Sicherlich auch noch weitere, die spürbar sein werden, also über Magnitude 4. Was wir halt nicht sagen können, ob 6,5 schon das größte Beben der Sequenz war. Wir hoffen es alle. Und das ist auch wahrscheinlicher so, das ist das wahrscheinlichere Szenario, aber ausschließen lässt sich natürlich ein größeres Beben nicht.
Erläuterung des Potsdamer Seismologen Professor Frederik Tillmann. Vielen Dank. Die unruhige, die gefährliche Tektonik in Mittelitalien unter der Erde, die bedroht die Schönheit über ihr, diese liebliche Landschaft Umbriens, nach der manche Menschen süchtig werden. Dabei ist sie, wie Guido Piovenze in seinem Reisebuch 18 Mal Italien schreibt, ohne Drama, ohne Schroffheit.
Als einzige der im Binnenland liegenden, gebirgig-hügeligen Regionen bietet Umbrien ein friedliches Bild, ohne dramatische Akzente. Es wird zumeist nur unter dem Gesichtswinkel seiner künstlerischen und landschaftlichen Schönheiten betrachtet. Die Fremden machen sich von Umbrien einen sehr einfachen und sehr angenehmen Begriff. Für sie ist es ein dichter Kranz von wundervollen kleinen und mittelgroßen Städten, die die schöne Landschaft und die Erinnerung an den heiligen Franz von Assisi miteinander verbinden und die von einem liebenswürdigen, freundlichen Volk bewohnt werden. Man braucht nur von dem noch in der Toskana gelegenen Cortona nach Perugia zu kommen, um den großen psychologischen wie landschaftlichen Unterschied beider Regionen zu bemerken. Die toskanische Schönheit ist, zumal in der Kunst, strenger und abstrakter. Zu ihren Musen gehört die Geometrie. Die Schönheit Umbriens ist weicher, gelöster und getönter, mit einem Sternbild hochgelegener Städte, entweder auf der Höhe gebaut wie Perugia und Todi oder am Berghang wie Gubbio und Assisi oder auf einem Tufffelsen wie Orvieto. Obwohl Umbrien von der Geschichte der ganzen Kunst geprägt ist, dominiert doch die Architektur, die sakrale wie die profane und militärische Architektur des Mittelalters. Von der Höhe aus betrachtet man eine wie von einer Patina überzogene Landschaft. Talmulden von silbrigem Grün, langsam abfallende Hügel mit Türmen, Kampanilen, Basiliken und Klöstern. Klare Sonnenuntergänge von einem Rot, dem jede Übertreibung fehlt, verklingen über Burgen und Olivenwäldern zum Ton der Glocken und den Rufen der Schwalben. Die leichte Luft erzeugt einen physischen Glückszustand.
Aber dieser Glückszustand stellt sich derzeit nicht ein, kann sich nicht einstellen. Stattdessen, wie immer nach Erdbeben, beginnt eine bedrückende Routine. Man zählt zunächst die Toten, dann die eingestürzten Kirchen und Baudenkmäler und Wohnhäuser. Man katalogisiert und versucht, unzerstörte Kunstgegenstände sicher zu verwahren. Wenigstens da hatte Italien am Wochenende Glück. Es gab keine Toten zu beklagen. Anders als im August in Amatrice und auch anders als 2009 in L'Aquila, der Hauptstadt der Region Abruzzen. Damals versprach der damalige Ministerpräsident Berlusconi schnelle und umfassende Hilfe, wie heute Matteo Renzi. Milliarden wurden 2009 zugesagt, danach sogar italienische Seismologen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht gestellt. Sie hätten keine Warnmeldungen vor dem Beben veröffentlicht. Und heute? 7 Jahre später sind die Seismologen längst freigesprochen, sind Millionen Wiederaufbaugelder in den Kassen dubioser lokaler Bauherren versichert, ja, sind Teile der Stadt L'Aquila immer noch zerstört. Geisterstadt nennen die Überlebenden ihren Ort. Und dort kann man sehen, was nach Erdbeben in Italien schiefläuft und was jetzt womöglich wieder passiert. Immerhin wird in einem Museum eine Auswahl der damals geretteten Kunstschätze gezeigt. Es wurde, natürlich mit Verspätung, im vergangenen Dezember endlich eröffnet. Und Thomas Migge war dort.
Eigentlich hätte dieses Museum schon 2013 eingeweiht werden müssen, aber die Gelder flossen extrem langsam. Jetzt endlich können wir eine repräsentative Auswahl von Schätzen aus dem Nationalmuseum zeigen, das einst in der städtischen Festung untergebracht war. Nach dem katastrophalen Erdbeben in den Abruzzen landeten die Kunstwerke des Nationalmuseums von L'Aquila in Magazinen, berichtet Claudio Valzecca. Nur ein Teil von ihnen, so der römische Kunsthistoriker, wurde restauriert, denn die versprochenen Euromillionen aus dem Kulturministerium ließen auf sich warten. Mit 2 Jahren Verspätung eröffnet jetzt das Munda, etwas vollmundig nennt es sich, neues Nationalmuseum der Abruzzen. Aber in den restaurierten und erdbebensicher gemachten Ex-Schlachthöfen von L'Aquila werden nur 100 ausgewählte Kunstwerke des einstigen Nationalmuseums gezeigt. Darunter Reste antiker Skulpturen, mittelalterliche Madonnen, Gemälde aus Renaissance und Barock, wie beispielsweise Mattia Pretis Meisterwerk Christus und die Ehebrecherin. Der große Rest lagert immer noch in Magazinen seit 2009. Das vorläufige Nationalmuseum der Abruzzen befindet sich im historischen Zentrum, direkt beim Brunnen der 99 Röhren aus dem 13. Jahrhundert. Massimo Cialente, Bürgermeister von L'Aquila. Das Museum ist eine Sache. Gleichzeitig wird bei dem Brunnen der 99 Röhren ein neuer Park des Wassers eingerichtet. Und das bedeutet, dass ein guter Teil der Altstadt wieder funktionstüchtig wird. Rund 90% der historischen Altstadt L'Aquilas präsentieren sich allerdings immer noch wie eine Art modernes Pompeji. Nach wie vor bewahren hölzerne Stützkonstruktionen die barocken Paläste und Kirchen vor dem Zusammensturz. Ein Gang durch den bereits zugänglichen, aber immer noch unbewohnten Teil des Zentrums gleicht dem Besuch einer Geisterstadt. Hier leben nur wilde Hunde und Katzen, klagt Lucilla Marinetti, Kunsthistorikerin an der Städtischen Universität.
Natale all'Aquila quest'anno, almeno in centro storico.
Wir feiern wieder ein Weihnachten in unserer Gespensterstadt. Es ist schon traurig, dass hier nach dem Beben so wenig passiert ist.
Vedere nulla è triste, un Natale triste.
Und vermutlich auch in näherer Zukunft nichts Wesentliches passieren wird. Für Renzis Kulturminister Dario Franceschini stellt die Hauptstadt der Region Abruzzen keinen kulturpolitischen Notstand mehr dar. Sie fällt nun, bürokratisch betrachtet, unter ferner Liefen. Das bedeutet, dass das Gros der Kunstschätze des Nationalmuseums der Abruzzen auch weiterhin in Magazinen aufbewahrt werden muss. Denn in den Schlachthöfen ist nur für 100 Ausstellungsstücke Platz.
Die wenigen Kunstwerke werden im neuen Museum in L'Aquila in den Abruzzen ausgestellt. Der große Rest von einst lagert in Magazinen und wird dort mutmaßlich lange versauern. Professor Gerhard Wolf, Direktor des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Sauter.
Gehen Sie davon aus, dass dieses Schicksal allen Kunstobjekten in den Erdbebengebieten in Mittelitalien droht, versenkt in Magazinen, aus den Augen der Betrachter?
Ja, man muss vorsichtiger formulieren. Es ist ja schon so, dass Museen ohnehin immer nur einen gewissen Prozentsatz, meistens einen kleinen Prozentsatz dessen zeigen können, was sie haben. Entscheidender ist, wie gelagert wird und wie die Objekte restauriert werden. Das scheint mir ein zentraler Aspekt zu sein. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Objekte im Museum versauern, auch im Depot versauern sollen, sondern sollen gut geschützt werden. Dass man immerhin jetzt nach dem gewissen Qualitätssprung in L'Aquila 2014 dieses Jahr dann doch mit Restaurierungsarbeiten relativ zügig losgegangen, wenn auch mit unendlicher Verspätung, was zweifellos skandalös ist. Dass man jetzt 100 Objekte zeigt, ist scheint vielleicht wenig, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Von daher vorsichtigster Optimismus.
Okay, ich bleibe aber an dem Punkt. Mittelitalien ist das Herz des Landes, wie der italienische Ministerpräsident sagt. Und dieses Herz ist ja unter anderem sein kunsthistorischer Reichtum. Der will doch gesehen werden. Wenn der aber nicht sichtbar ist, wie zum Beispiel Norcia, die Stadt, die Sie eben erwähnt haben, was bedeutet das denn für die Menschen und übrigens für die Touristen, die dorthin kommen wollen?
Ja, ich meine, dass man jetzt im Augenblick nach dem Erdbeben die Region nicht bereisen kann, ist relativ klar. Es geht ja auch um Straßen, Wege, Brücken und so weiter. Aber die Sichtbarkeit betrifft ja auf der einen Seite die beweglichen, auf der anderen Seite die unbeweglichen Kulturschätze. Die beweglichen Kulturschätze, haben wir gehört, sind 1300 Dinge sind geschützt und gerettet worden. Man muss sich erst einen Überblick verschaffen in den nächsten Tagen, um was es sich handelt. Die Region ist ja reich und sehr differenziert in sehr viele kleine Ortschaften, nicht große Städte, nicht Provinzhauptstadt wie L'Aquila, sondern auch Norcia hat eine Bevölkerungszahl von 5.000 bis 7.000 Leuten. Das ist eine andere Dimension. Deswegen erstmal einen Überblick verschaffen. Es ist natürlich so, dass die Tatsache, dass bei dem letzten Beben es keine Todesopfer gab und man nicht die Aufmerksamkeit primär auf der Suche nach Verschütteten liegt, man sehr schnell und sehr früh angefangen hat, jetzt im Land hier und auch international natürlich zu diskutieren, was denn mit der Region geschehen soll, von der man weiß, dass sie auch in Zukunft nicht erdbebenfrei sein wird. Das heißt, Wiederaufbau ja, aber wie? Und das eine ist die Identität der Bevölkerung, die bedroht ist. Das andere ist die Rolle, die es für Italien und für Europa und den Mittelmeerraum und so weiter hat.
In Ihrem Institut, das wäre meine Schlussfrage, forschen Sie gerade auch über Städte nach der Erdbebenkatastrophe und die Stadt L'Aquila hat Ihr besonderes Augenmerk. Können Sie zusammenfassen, was dort seit 2009 schief lief, dass man jetzt lernen kann, was man besser nicht mehr macht?
Ja, wir haben davon ja schon gesprochen. Ich habe vorhin auch zugehört, was gesagt wurde. Es ist ja im Wesentlichen der Punkt, auf den man sich konzentrieren muss. Entscheidend ist, dass auch die Privathäuser, die Wohnungen, die Privatpaläste, dass das Zentrum wieder belebt und wieder lebendig wird. Und diese Chance ist zwischen 2009 und 2014 verspielt worden durch die völlige Konzentration auf die Newtowns, die jetzt schon wieder im letzten Jahr anfangen, ihrerseits die Balkone abzubrechen und so weiter. Ich will aber nochmal die Differenz zwischen dem Fall L'Aquila und der Situation jetzt in Umbrien, Abruzzen, deutlich machen, den Sibyllinischen Bergen, wie sie heißen. Das sind kleine Ortschaften und worum es hier geht, ist nicht so sehr das Einzelkunstwerk, sondern es geht um die Ortschaften selber sind das Kunstwerk. Ja? Die fügen sich in die Landschaft ein, in die Ambiente ein, in die Berglandschaft und das muss bewahrt werden, das muss rekuperiert werden. Dazu braucht es Bau, dazu gibt es Bautechniken, die erdbebensicher sind. Von daher, man kann was tun, man darf nicht das Modell L'Aquila als Modell sehen, sondern muss aus der Erfahrung lernen, muss hier eine ganz neue Form der erdbebensicheren Rekonstruktion finden. Und dann ist die Region auch weiterhin sozusagen ein Herz Italiens und so weiter.
Professor Gerhard Wolf in Florenz, danke für das Gespräch. Und von Florenz nach Perugia, jene Stadt in Umbrien, denen die Beben in jüngster Zeit immer näher kommen. Was der italienische Autor Guido Piovene in seinem Reisebuch 18 Mal Italien beschreibt, ist eine Ergänzung zu dem, was der deutsche Kunsthistoriker uns eben erzählte. Eine Liebeserklärung, was sonst?
Perugia ist die größte der Städte Umbriens und zugleich ihr Prototyp. Perugias Hauptstraße, der Corso Vannucci, verbindet die schöne Piazza Quattro Novembre, in deren Mitte sich die Fontana Maggiore mit ihren prachtvollen Skulpturen erhebt, mit einer Terrasse, von der aus man weit über das umbrische Land blickt. Voller Leben und zugleich theatralisch, wie es in Italien häufig geschieht, wenn die Straße zur Bühne wird, verläuft also der Corso von Perugia zwischen einem Brunnen und einem Panorama. Und wer ihn beschreitet, atmet eine süße, heitere, beglückende Luft. An dem einen Ende stehen außer der Fontana Maggiore die gotische Kathedrale mit der Loggia von Braccio Forte Braccio daneben, dann das Rathaus, der Palazzo Comunale, mit den großen dreibogigen Fenstern, dessen Fassade Greif und Löwen zeigt, aus einem Stein, halb rot, halb rosa, vielleicht das hervorragendste Monument in Perugia. Am anderen Ende öffnet sich die Terrasse, die über dem weiten Raum steht, in dem sich Berghänge abzeichnen und, wie Flecken, ferne Städte. Foligno, Assisi, Nocera und Gualdo. Und im Hintergrund, aufgelöst im Dunst, Berge bis zum Monte Amiata. Keins der umbrischen Panoramen hat diese Weite. Aber es ist eine Weite mehr des Gedankens als der Natur. Wie auf jenen Bildern, die dank der Kunst des Übermalens und der Perspektive auf der knappen Leinwand einen unendlichen Raum aufreißen. Fast alle Straßen in Perugia sind abfallend und eröffnen daher nach jeder Seite Ausblicke auf nahe Täler oder in die Ferne, ganz abgesehen von den in ungewohnten Verkürzungen von oben nach unten gesehenen alten Häusern und Palästen.
H2 Kultur, bedrohte Schönheit Italien nach dem Beben. Heute unser Thema. Wir haben zu Beginn den Potsdamer Seismologen Frederik Tillmann gehört, der uns erklärte, wie sich die Erdbeben in Mittelitalien ausbreiten. Er sagte auch, präzise können wir Ort und Zeit der nächsten Erdstöße nicht vorhersagen. Aber vielleicht ändert sich das ja in absehbarer Zeit. Jedenfalls arbeiten im bayerischen Fürstenfeldbruck Seismologen an einem Messgerät, auf das sie große Hoffnungen setzen. Es heißt Rommi und verspricht ganz neue Daten. Julia Binder hat sich das angesehen.
Neben einem lichten Wald mit vielen alten Bäumen, üppigen grünen Wiesen und blühenden Obstbäumen tut sich ein riesiges Loch im Boden auf. Heiner Igel, Professor für Geophysik, strahlt, wenn er in diese rund 15 Meter tiefe Grube schaut.
Im Grunde bauen wir hier in Fürstenfeldbruck so etwas wie ein Navigationsgerät für unseren ganzen Planeten.
Vereinfacht ausgedrückt, mitten auf dem freien Feld wird ein riesiger, verspiegelter Tetraeder vergraben. Also vier dreieckige Flächen mit einer Seitenlänge von 12 Metern. Die kommen mit einer Spitze voraus unter die Erde. Rommi heißt dieses alles in allem rund 2,5 Millionen teure Forschungsinstrument und es wird bald höchst präzise die Rotation der Erde messen. Für den Erdbebenforscher Joachim Wassermann eine Sensation.
Wir kranken ein bisschen daran, dass wir seit etwa 100 Jahren eigentlich immer dasselbe Instrument benutzen. Was gut ist, weil es heißt, das Instrument war gut oder ist gut, aber man kam nicht weiter. Jetzt ist die Frage, ob mit diesen Geräten, ob man da jetzt mit neuen Größen messen kann, wird spannend werden.
Fürstenfeldbruck ist glücklicherweise nicht gerade ein Zentrum für Erdbeben. Dennoch ist das Observatorium hier ein idealer Standort für die Entwicklung und Erforschung eines neuen, hochempfindlichen Geräts wie ROMI, meint Professor Heiner Igel.
Wir kennen die Charakteristika der Bodenbewegungen hier. Seit Jahrzehnten wird hier gemessen, Magnetik und Seismologie. Und wir haben hier eben die Infrastruktur, die uns erlauben wird, da täglich einzuschreiten, wenn es irgendwelche Probleme gibt.
Denn nicht nur das, was ROMI in Zukunft messen wird, sind weltweit völlig neue Daten. Auch ROMI an sich, erklärt der Seismologe Joachim Wassermann, ist einzigartig und richtig aufregend.
Also für einen Forscher ist es das super Ding. Man kann spielen, ist immer ein blöder Ausdruck, aber es ist schon, das regt bei uns schon den Spieltrieb an. Man überlegt sich, was könnte man denn alles noch so machen damit. Und diese Möglichkeit zu haben, ist wirklich toll.
Und wenn alles so funktioniert, wie es sich die Fürstenfeldbrucker Erdbebenforscher erhoffen, dann können die Daten von ROMI in Zukunft auch dazu beitragen, zum Beispiel Hochhäuser, Staudämme, Windräder oder Brücken erdbebensicherer zu bauen.
Dieses Beben vom Wochenende hat das Messgerät ROMI allerdings nicht vorhergesagt, jedenfalls unseres Wissens nach nicht. Und selbst wenn ROMI das getan hätte, erdbebensicher gebaut sind in Umbrien nur wenige Häuser und schon gar nicht alte Kirchen. Umso wichtiger ist für den Wiederaufbau, wie macht man Gebäude so sicher, dass sie einem nächsten Beben standhalten? Dazu forscht in Kassel Professor Werner Sinn am Institut für konstruktiven Ingenieurbau mit dem Fachgebiet Bauwerkserhaltung. Ich fragte ihn vor dieser Sendung, welcher Baustoff ihm besonders geeignet erscheint.
Wir haben uns in den vergangenen Jahren mit unterschiedlichen Baustoffen im Vergleich beschäftigt und ich bin heute eigentlich überzeugt, dass man mit Stahl, mit Stahlbeton und mit Holz gleichermaßen erdbebensicher bauen kann. Die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen beim Mauerwerk sind sicherlich etwas größer. Dort wird man auch vielleicht als erstes an die Grenzen des Werkstoffs stoßen. Warum ist das so? Warum gibt es jetzt hier nicht diese klare und eindeutige Hierarchie des besten und vielleicht auch des schlechtesten Werkstoffs? Das hängt in erster Linie darin zusammen, dass es nicht so sehr die Festigkeit des Werkstoffes ist, die in diesem Zusammenhang entscheidend ist, sondern es geht bei der Erdbebensicherheit von Gebäuden, von Strukturen, in erster Linie um die Formbarkeit, um die Verformbarkeit der Konstruktion als Ganzes.
Also Holz schwingt, Stein nicht?
Die Schwingungsproblematik spielt eigentlich eher eine nachgeordnete Rolle. Es ist vielleicht vielmehr so, dass es nicht so sehr die Festigkeit einer Stütze ist oder eines Balkens, die hier in erster Linie in Anspruch genommen werden, wenn wir diese dynamischen Erregungen haben, sondern es sind vor allem die Verbindungen zwischen diesen Bauteilen. Also wie ist eine Stütze an einen Balken angeschlossen? Wie ist eine Decke mit den Wänden, auf denen diese Decke aufliegt, verbunden? Und sind diese Verbindungen eben in der Lage, größere Verformungen aufzunehmen, ohne dass das Ganze wie so ein Kartenhaus auseinanderfällt?
Und da legen Ihre Tests den Gedanken nahe, ja, Holz ist da gut als Verbindungselement. Wie testen Sie denn das?
Also bei den wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir durchführen, verknüpfen wir die Möglichkeiten, die wir heute mit moderner Computersimulation haben. Das heißt, wir können ganze Gebäudestrukturen, 10, 15, 20 geschossige Gebäude im Rechner abbilden. Wir brauchen aber natürlich Informationen, mit denen wir solche Rechenprogramme füttern. Und um diese Informationen zu gewinnen, testen wir einzelne Bauteile, einzelne Bauelemente. Wir testen aber vor allem Verbindungen. Und ich finde in diesem Zusammenhang immer das Beispiel der Büroklammer ganz schön. Also wenn Sie sich Ihre nächstliegende Büroklammer nehmen und den Draht immer mal so ein Stückchen hin und her biegen mit einem kleinen Winkel, dann geht es fünfmal ganz prima, dann können Sie den Winkel verdoppeln, dann geht es vielleicht auch noch ganz super und irgendwann werden Sie so weit biegen, dass nach dem zweiten oder dritten Mal dieser Draht einen Ermüdungsbruch erleidet. Und letzten Endes sind die Versuche, die wir an unseren Verbindungselementen durchführen, auf genau die gleiche Art und Weise konzipiert. Das ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger, wie wenn man das mit Zeigefinger und Daumen an der Büroklammer macht. Das heißt, wir zeichnen natürlich die Kräfte auf, wir zeichnen die Verformungen auf und können dann diese Versuchskurven im Rechner abbilden und kombinieren dann dieses sogenannte Strukturmodell, also das Rechenmodell des Gebäudes, mit den Einwirkungen realer Erdbeben. Das heißt, ist jetzt vielleicht ein wenig makaber, wir können quasi das, was in Italien in den letzten Wochen geschehen ist, dazu gibt es Aufzeichnungen und diese Werte können wir in unsere Computerprogramme einspielen und sehen dann, wie eine konkrete Struktur und sich unter einem ganz bestimmten Erdbeben verhält.
Ich finde das gar nicht makaber, Erfahrungswerte aus Italien einzuarbeiten, denn aus jeder Katastrophe lernt man besser und Sie müssen es ja, um Ihre Computermodelle zu füttern. Kriegen Sie da auch Daten von italienischen Wissenschaftlern?
Also wir arbeiten sehr eng mit italienischen Kollegen zusammen. Was jetzt diese Beschleunigungswerte anbelangt, ist es so, dass es eigentlich eine große wissenschaftliche Community gibt weltweit und man diese Daten heute jetzt auch ohne direkten persönlichen Kontakt übers Internet austauscht. Was uns besonders wichtig ist bei unseren Untersuchungen und auch bei unseren wissenschaftlichen Aktivitäten, ist, dass wir eben auch unterschiedliche Bautraditionen berücksichtigen. Sie haben zu Recht gesagt, dass die Erfahrung eine große Rolle spielt, die Erfahrung auch hinsichtlich der Art und Weise des Bauens, die sich bewährt hat oder nicht bewährt hat. Also Erdbebenereignisse sind ja schon das Extremste, was einem Bauwerk passieren kann. Und ich sag mal, da ist es in der Tat so, dass bei jedem Erdbeben, bei jedem größeren Erdbeben neue Erkenntnisse gewonnen werden. Und hier sind wir in einem sehr guten und in einem sehr engen Kontakt mit italienischen Kollegen, aber natürlich auch mit Kollegen in Kalifornien, in Japan, in Kanada. Das sind, sag ich mal, die Länder, in denen man in den letzten Jahren das Erdbebeningenieurwesen sehr weit nach vorne gebracht hat und die auch insbesondere im Holzbau mittlerweile eine sehr gute Tradition aufzuweisen haben.
Und Holz gäbe es im Apennin und in Umbrien genug, also in der betroffenen Region. Am Ende geht es natürlich auch um Geld. Ist erdbebensicheres Bauen mit Holz bezahlbar oder so preiswert, dass man es guten Gewissens einsetzen kann?
Ich glaube, in dem Zusammenhang müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen der nachträglichen Sicherung, der nachträglichen Verstärkung von Bauwerken. Ich glaube, dass dort wirklich sehr effektiv und auch sehr kostengünstig gearbeitet werden kann, wenn man diese traditionellen Konstruktionen, das sind ja sehr häufig gemauerte Wände, relativ massive, schwere Wände, die anfällig sind gegenüber einer Erdbebenerregung, die aber in Verbindung zu sehen sind mit Deckenkonstruktionen und Dachkonstruktionen. Das sind sehr häufig traditionelle Holzbauweisen. Und was man eben immer wieder feststellt, ist, dass das Mauerwerk an sich eher so ein bisschen der Schwachpunkt ist in diesem Zusammenspiel, dass die Holzkonstruktionen, da sie ja relativ leicht sind, mit dem Erdbeben weniger Probleme haben und dass ein weiterer wichtiger Schwachpunkt die Verbindung zwischen den Decken und zwischen diesen Wänden sind. Und ich glaube schon, dass man sehr effektiv und preiswert letzten Endes bestehende Gebäude ertüchtigen kann, wenn man diese traditionellen Konstruktionsprinzipien aufnimmt und ganz gezielt verbessert. Wenn man den Neubau in den Blick nimmt, und das ist nun in der Tat eben auch eine sicherlich zweite sehr wichtige Herausforderung in den Regionen, in denen ja viele Gebäude nicht mehr zu benutzen sind, ist es aus meiner Erfahrung heraus so, dass wir mit erdbebensicheren Holzkonstruktionen kostenmäßig auf jeden Fall konkurrenzfähig sind gegenüber dem klassischen Massivbau, also dem Stahlbeton und dem Mauerwerksbau, was insbesondere damit zusammenhängt, dass der zusätzliche Aufwand, eine Konstruktion, so wie wir sie auch in Hessen, in Nordhessen oder in Südniedersachsen, wo wir mit keinem Erdbeben rechnen müssen, also eine solche Konstruktion noch auf ein Erdbeben sicheres Niveau zu bekommen, das ist im Holzbau ein sehr geringer zusätzlicher Aufwand.
Erläuterung des Kasseler Ingenieurs Professor Werner Seim am Institut für konstruktiven Ingenieurbau. Werner Seim setzt auf Holz für erdbebensicheres Bauen und erforscht die Grundlagen dafür. Vielleicht sogar für den möglichen Wiederaufbau der Stadt Norcia, wo die Kirche des heiligen Benedikt jetzt in Trümmern liegt. Der italienische Reiseschriftsteller Guido Piovene kam dort natürlich auch vorbei.
Inmitten von Eichenwäldern, am Fuß der Monti Sibillini, liegt Norcia, der Geburtsort des heiligen Benedikt, mit der im 6. Jahrhundert entstandenen Basilika über seinem Geburtshaus. Es weckt in uns bedeutendere Erinnerungen als manche berühmtere Stadt. Als Höhepunkt pittoresker Romantik in Umbrien, in der selbst der Verfall ein schwieriges, doch vollkommenes Gleichgewicht wahrt, nenne ich den Hof des von Vignola im Zentrum der Stadt entworfenen Kastells. An einer Straßenkreuzung steht eine Kapelle aus dem 14. Jahrhundert, der sogenannte Tempietto, dessen Fries aus Blättern, Tieren und Symbolen etwas Magisches hat. Man atmet in dieser einsamen Stadt die Luft der Kultur. Als ein Brand im Theater ausbrach, eilte die gesamte Bürgerschaft herbei, um ihn zu löschen. Danach verpflichteten sich alle Gemeinden, auch die im Gebirge, zur Wiederherstellung beizusteuern. Das Gebiet von Norcia entvölkert sich durch Abwanderung. Seine Bewohner haben eine nunmehr jahrhundertealte Erfahrung in der Schweinemetzgerei und in der Herstellung von Salami und anderen Schweinswürsten erworben. Sie verarbeiten die Schweine des Orts und, in größerer Menge, die von außerhalb, die man ihrer Geschicklichkeit anvertraut. Wenige dieser Virtuosen bleiben in ihrer Heimat. Überall in der Welt trifft man die Gilde der Norcini, und das Wort Norcino ist sprichwörtlich geworden für die Hersteller von Schinken und Schweinswürsten. Mit meinem spiritistischen Begleiter kostete ich die tiefrote, mit großen Pfefferkörnern bereitete Salamiwurst aus Norcia. Nicht ohne zuvor Spaghetti mit schwarzen Trüffeln gegessen zu haben.
Nach einem Brand im Theater von Norcia eilte die gesamte Bürgerschaft vorbei, um zu löschen und ihren Obolus zum Wiederaufbau zu entrichten. So berichtet der Chronist Guido Piovene in seinem literarischen Reiseführer 18 Mal Italien. Und wer wird jetzt nach dem jüngsten Beben zum Wiederaufbau in Mittelitalien beitragen? Wer den Schweinebauern helfen? Die EU in Brüssel winkt jedenfalls nicht ab, wie Andreas Mayer Feist berichtet.
Das Erdbeben eine finanzielle Herausforderung für Italien. Aber Italien wird nicht alleine gelassen. Die EU hat für solche Katastrophen vorgesorgt mit einem Geldpolster in Brüssel. Damit soll allen geholfen werden, die jetzt vor dem Nichts stehen. Erste Finanzspritzen gibt es schon, den größten Batzen aber erst, wenn das ganze Ausmaß der Schäden bekannt ist. Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten, so eine Sprecherin der EU-Kommission. Wir haben Mittel aus dem EU-Katastrophenschutzfonds zur Verfügung gestellt und wir sind bereit, das jederzeit wieder zu tun. Das Erdbeben könnte jetzt aber auch zu einem politischen Beben werden. Italien will mehr Ausgaben über mehr Schulden stemmen. Ein umstrittener Kurs, aber schon jetzt genehmigt vom italienischen Parlament, bevor die EU-Kommission konsultiert wurde. Die Botschaft nach Brüssel: Wir machen unseren Haushalt, nicht EU-Sparkommissare. Damit eckt Rom in Brüssel an, denn Italien dürfte eigentlich nicht noch mehr Schulden machen, sondern müsste Schulden abbauen. So schreibt es der Vertrag von Maastricht für alle EU-Staaten vor, die festgelegte Obergrenzen überschreiten. Italien ist jetzt noch weniger bereit, sich an diese Regel zu halten und hofft auf Brüsseler Entgegenkommen. Laut EU-Regeln können kurzfristige Ausgaben für Katastrophenhilfe natürlich von den Schulden abgezogen werden, erklärt eine EU-Sprecherin. Sie gehen nicht auf Kosten der Bemühungen eines Landes, die allgemeine Finanzlage zu verbessern. Italien möchte, dass die Defizitkriterien gelockert werden. Aber ob das so kommt, ist nicht klar. Erstmal müssen alle Einzelheiten bekannt sein, das Ausmaß der Schäden und der finanzielle Bedarf.
We do not speculate.
Das klingt nicht besonders entgegenkommend und das ist auch kein Wunder, denn Italien will schon seit längerem keine Schuldendisziplin mehr, nicht nur wegen der Erdbeben, auch wegen der EU-Flüchtlingspolitik. Das Druckmittel, der EU-Haushalt. Alle EU-Mitglieder müssen ihn einstimmig verabschieden. Italien könnte sich verweigern und hofft jetzt auf einen Deal. Brüssel soll den Weg freimachen für mehr Schuldenspielraum. Vorbild Frankreich. Hier gab es dazu eine offizielle Vereinbarung schon vor 2 Jahren. Die europäischen Institutionen können helfen, so Italiens Regierungschef Matteo Renzi. Das Erdbeben hat das Herz unserer Halbinsel verwüstet. Die Dörfer sind die Identität unseres Landes. Sie müssen alle wieder aufgebaut werden. Und nicht nur Italien, auch Europa ist unsere Heimat. Aber dann müsste Renzi beweisen, dass er es ernst meint mit der Erdbebenhilfe. In Brüssel gibt es Zweifel, mit Blick auf das Beben in den Abruzzen vor 2 Jahren. Die alten Ortschaften noch immer leer, die Menschen umgesiedelt in gesichtslose Neubauten. Genau das sollte eigentlich vermieden werden. Aber die Geschichte könnte sich wiederholen, trotz aller Bekenntnisse.
Viva l'Italia, viva l'Europa!
Und wie klingt das in den Ohren eines Journalisten, der seit Jahrzehnten in Italien lebt und arbeitet? Karl Hoffmann, Sie haben schon viele Erdbeben in Italien erlebt und danach recherchiert, wie der Wiederaufbau funktionierte oder nicht funktionierte. Hilft Brüsseler Unterstützung Italien?
Jede Unterstützung hilft natürlich in solch einer Situation, die ja wirklich dramatisch ist. Italien hat es im Augenblick besonders schwer und diese schweren Erdbeben, die vor allen Dingen so unheimlich viel Sachschäden angerichtet haben, Sachschäden an Dingen, die auch viele deutsche Urlauber natürlich kennen, ruft natürlich auch besondere Anteilnahme hervor. Also Hilfe aus Brüssel, aber auch Hilfe von vielen anderen Menschen, denen Italien und dieses Herz Italiens am Herzen liegt, das ist sehr willkommen. Aber es braucht dann auch die Kontrolle. Man muss wissen, wofür diese Gelder verwendet werden und dass sie zweckgebunden verwendet werden, wenn es denn Geld gibt, zum Beispiel aus Brüssel, oder auch zusätzliche Schulden, die Italien machen könnte, um eben diesen Wiederaufbau, aber nur den, und zwar nur Geld und Wiederaufbau für die Bevölkerung, die betroffen ist, dann wäre das natürlich eine ganz wichtige und gute Lösung. Aber man weiß ja, dass in Italien leider Geld immer wieder in dunklen Kanälen verschwindet. Und das hat ja ganz andere Gründe.
Wir haben vorhin einen Bericht über die Stadt L'Aquila gehört, die 2009 nach einem Erdbeben sehr zerstört war. Da ist Geld für Wiederaufbau versandet. Einiges versandete auch in den Taschen mafiöser Bauherren. Muss man damit rechnen, das kommt jetzt auch wieder so?
Es wird überall dort, wo in Notfällen, in Umständen, die nicht geplant waren, schnelle Hilfe geleistet werden muss. Es wird da immer wieder vorkommen, dass sich manche Leute eine Scheibe von all diesem Geld abschneiden wollen. Es fehlt dann an den notwendigen Kontrollen. Da muss ganz schnell gehandelt werden. Das sind zum Teil dann auch politische Entscheidungen. Da werden natürlich Politiker auch geschmiert, wenn es sein muss, damit bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und dann kann man das in der ganzen Eile alles gar nicht mehr nachvollziehen. Die Regierung hat einen extra Kommissar für diese Erdbebenhilfe jetzt eingesetzt, ein relativ aufrechter Mann, der bereits ein anderes Erdbeben und den Wiederaufbau geleitet hat, nördlich von Bologna, vor einigen Jahren. Also das ist eine gewisse Garantie. Aber auszuschließen, dass auch da wieder Gelder verschwinden in dunklen Kanälen, ist absolut unmöglich. Man hat das ja auch in großen Erdbeben 1980 in Irpinia gesehen. Da sind viele, viele Milliarden ausgegeben worden. Und wenn man sieht, was da wieder aufgebaut wurde, dann weiß man, wie viel davon auch in dunklen Kanälen verschwunden und wie viel wirklich unsinnig ausgegeben wurde.
Und dieser Sonderbeauftragte für Wiederaufbau, den Matteo Renzi ernannt hat, der muss ja auch die Frage beantworten, Wiederaufbau für wen eigentlich? Viele Dörfer im Erdbebengebiet Mittelitaliens schrumpfen doch. Manche Bewohner ziehen weg und kommen nicht wieder. Es gibt zu wenig Kinder. Also für welche zukünftige Bevölkerung sollen die Architekten eigentlich planen?
Tja, das ist die große Frage. Und man stellt sich natürlich die Frage, ob da nicht ein Stück Italien einfach verloren geht, was nie unwiederbringlich verloren gegangen ist bei diesen Erdbeben. Wie Sie gesagt haben, viele dieser kleinen Dörfer sind seit vielen Jahren von immer weniger Menschen bewohnt. Es sind vor allen Dingen alte Menschen, die dort noch leben. Es kommen Touristen, sehr viele, aber das reicht alleine nicht, um die Existenz dieser vielen, vielen kleinen, wunderschönen Dörfer zu rechtfertigen und auch das Geld für ihren Wiederaufbau. Es muss eigentlich etwas mehr geschehen. Es müssen auch wieder Anreize geschaffen werden dafür, dass dort Menschen hinziehen. Italien hat es schwer im Augenblick, auch die Bevölkerung Italiens geht zurück und viele Italiener wandern wegen der Krise ab und die Häuser, die dort zerstört wurden, sind zum Teil auch nur noch im Sommer bewohnt gewesen. Und das ist auch einer der Gründe, warum es relativ wenige Opfer schon in Amatrice gegeben hat und jetzt zum Glück überhaupt keine. Also diese Dörfer alle wieder zum Leben zu erwecken, ist, glaube ich, nur noch ein schöner Traum.
Tausende sind obdachlos. Wie groß ist denn noch die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung?
Die Hilfsbereitschaft ist enorm groß. Wir haben das in Amatrice gesehen. Dort kamen so viele Helfer hin, dass man irgendwann mal die Betroffenen kaum mehr hat sehen können. Es gibt sehr viele Freiwilligenorganisationen in Italien. Es gibt ein Gesetz in Italien, wonach Angehörige dieser Organisationen in solchen Notfällen vom Arbeitsplatz freigestellt werden, dorthin fahren können und ihre Hilfe leisten können. Das hat sich gezeigt. Auch nach L'Aquila ist der Zivilschutz aufgestockt worden. Die Hilfe war sehr effizient. Und wenn nicht dieses neue Beben jetzt gekommen wäre, dann könnte man von einem begrenzten Schaden sprechen, der dort in Amatrice geschehen ist. Aber nun ist natürlich viel mehr gefragt als nur die sofortige Hilfsbereitschaft. Jetzt braucht es eine Zukunftsvision für die Menschen, die ihr Heim verloren haben, die jetzt in Hotels leben müssen und die aber alle wieder zurück wollen. Das heißt, wiederaufbauen dort, wo Menschen bisher gelebt haben und wieder hinziehen wollen, das ist sicherlich die Priorität, die man jetzt setzen muss.
Sie selber, Karl Hoffmann, haben ein Haus in den Marken, circa 100 Kilometer vom Epizentrum des jüngsten Bebens entfernt, soweit ich weiß. Sie spüren solche Erdstöße aus, auch. Denken Sie daran, von dort wegzugehen?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, hier wegzugehen. Es ist auch ein Stück Heimat für mich, wie eben für viele Menschen, die in diesen Erdbebenregionen leben. Aber man darf ja nicht vergessen, dass ganz Italien ein Erdbebengebiet ist. Etwa 40% aller Häuser in Italien, aller Ortschaften sind in stark Erdbebengebieten, gefährdeten Gebieten. Kann man sich vorstellen, dass diese Menschen nun alle dort wegziehen? Natürlich nicht. Ich glaube, dass es einfach so ist, dass man, weil diese Beben ja nicht ständig stattfinden, dann auch wieder vergisst und immer wieder neu aufbaut. Wir wissen gar nicht, wie viele wunderbare Kunstschätze auch in der Vergangenheit schon verloren gegangen sind durch die Erdbeben, die es schon gegeben hat. Auch in dem kleinen Dorf, in dem ich lebe, hat es vor 100 Jahren ein Erdbeben gegeben. Die Kirche ist zusammengestürzt. Vor 200 Jahren ist der ganze Ort einmal zusammengefallen. Aber soll man deswegen nun sein Leben hier aufgeben? Ich glaube, die Menschen sind das einfach irgendwo gewöhnt, dass es immer wieder Zerstörung gibt und dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Und das Ergebnis sieht man. In Italien hat man ein Reichtum auch von Kunstschätzen, die zum Glück immer wieder von Erdbeben verschont geblieben sind. Und ja, manche vertrauen auf Gott und andere auf ihr Glück.
Karl Hoffmann, besten Dank für das Gespräch. Bedrohte Schönheit, Italien nach den Beben, das war heute der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.